Ja, ihr Lieben, lasst uns uns dem Wort Gottes zuwenden und ich möchte uns einladen, über ein Thema nachzudenken. Das habe ich auch schon angekündigt, also in der E-Mail. Gottes Wort und seine Wirkung. Gottes Wort und seine Wirkung. Vielleicht auf den ersten Blick hat es nicht direkt mit Erntedank zu tun, aber ich hoffe, dass wir im Laufe der Predigt dann doch erkennen, was es damit zu tun hat. Alles, was wir sagen, das hat Gewicht. Unsere Worte, sie haben Macht, unser Leben signifikant zu beeinflussen. Egal, ob wir mit unserer Familie sprechen, Textnachrichten schicken per E-Mail oder per WhatsApp oder sonst irgendwas, oder wir denken irgendwelche Gedanken ganz heimlich für uns. Das beeinflusst unser Leben. Das alles hat Gewicht, Gedanken und Worte. Worte haben eine Wirkung. Sie können uns zum Lachen bewegen oder zum Weinen bewegen. Sie können dafür sorgen, dass wir etwas tun oder mit etwas aufhören. Worte können uns aufbauen und sie können uns entmutigen. Sie können uns Hoffnung und Kraft geben oder unser Vertrauen rauben. Oder Worte können uns auch ermüden, wenn der Prediger langweilig spricht, ja, und monoton und nicht interessant. Dann sind wir nach der Predigt müde. Ich hoffe, das ist heute nicht der Fall. Aber 80% unserer täglichen Konversation, das habe ich so gelesen, besteht nur aus 400 Wörtern. 400 Wörtern. Und ich habe bei mir selbst festgestellt, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, darf ich du sagen? Wenn jemand nicht einverstanden hat oder ist, dann sagt mir kurz Bescheid, dann werde ich sie siezen. Bei mir habe ich das so festgestellt, die Seele, sie kann mit einem Schleier der Entmutigung und Traurigkeit belegt werden, wenn wir uns den Worten dieser Welt zuwenden, zu viel. Ja? Also Nachrichten, die wir online sehen, im Fernsehen, all das, was uns täglich so begegnet. Wir schauen in welche Filme über Tod, Krieg und in welche Krimis. Dort wird so viel Hoffnungslosigkeit vermittelt, dass man am Ende nur noch traurig ist und man weiß nicht, woher es kommt. Man hatte sich so erhofft, einen spannenden Film zu erleben oder etwas, das einem ja einfach die Langeweile vertreibt, und am Ende ist man nur noch ja so ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit und traurig. Doch Gottes Wort, wenn wir uns Gottes Wort zuwenden, dann hat das eine Wirkung. Das lesen wir, was Jesus selber sagt in Johannes 16, Vers 33. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich habe die Welt besiegt. Das alles, was uns traurig macht und Hoffnung, die Hoffnung nehmen möchte, es ist ja nicht alles Hoffnungslosigkeit in der Welt, aber vieles, das finden wir bei Jesus nicht. Er hat die Welt besiegt. Bei ihm gibt es Hoffnung. Sobald wir uns Gottes Worte zuwenden, klart sich die Seele auf. Es sind Worte voller Kraft und Leben. Hast du das schon erlebt? Jesus fragte seine Jünger eines Tages, nachdem er gesprochen hatte, dann gingen viele weg. Sie fanden die Rede einfach zu hart, wie er sprach. Und dann sagte er zu seinen Jüngern und sagte, wollt ihr auch weggehen? Und Petrus, er ergreift das Wort in Johannes 6, Vers 68, sagt er, da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Petrus fragt Jesus ja, wo sollen wir hingehen? Jesus beantwortet diese Frage gar nicht, sondern Petrus, er beantwortet diese Frage selbst im letzten Satz. Du hast Worte des ewigen Lebens. Es gibt nichts und niemanden, der Worte des ewigen Lebens hat, außer Jesus Christus. Aber was unterscheidet seine Worte von den anderen großen Männern und Frauen unserer Welt, die auch viele wichtige Worte sagen können? Lesen wir die Bibel, Johannes 1, 1-5. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Jesus selbst ist das lebendige Wort Gottes. Er sagt, dass der Mensch nicht nur vom Brot allein lebt, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Als Jesus in der Wüste war, nach seiner Taufe, dann wurde er vom Satan versucht in der Wüste. Und Jesus hatte Hunger. Und der Satan sagte zu ihm, nimm, du kannst ja, du bist ja Gottes Sohn, du kannst aus diesen Steinen, kannst du Brot machen. Und dann sagt Jesus zu ihm einen ganz, ganz wichtigen Satz. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Ich möchte gerne mit uns über einen Bibeltext gleich nachdenken, aber dazu noch eine kleine Hinführung dahin. Der Bibeltext ist aus Markus 4, Verse 3 bis 20. Markus 4, 3 bis 20. Dort geht es um Pflanzen und um Ernten. Die Bibel ist ja voll von diesem Bild, von diesen Bildern, wo es um Pflanzen und Ernte geht. Wir lesen schon, als Adam auf den ersten Seiten der Bibel, als Adam gesündigt hatte, gegen Gott ungehorsam war, dann sagte Gott, als er dieses Gericht oder dieses Urteil über ihn spricht und er sagt, du wirst mit Mühe dein Acker bebauen, er wird dir Dornen und Disteln hervorbringen und im Schweiß deines Angesichts wird der Mensch sein Brot essen. Bis wann? Bis er wieder zu Staub wird. Von dem Erdboden, von dem er genommen ist. Und weiter sehen wir, dass Israel selbst als Volk, als ein zartes Pflänzchen beschrieben wird, das Gott beschützt. Oft werden gerechte Menschen mit Bäumen verglichen. Zum Beispiel lesen wir in 2. Samuel 7, Vers 10. Und ich werde für mein Volk Israel einen Ort bereiten und werde es einpflanzen, dass es dort bleiben und nicht mehr beunruhigt werden soll. Und die Söhne der Bosheit sollen es nicht mehr bedrängen wie zuvor. Also hier gebraucht Gott auch wieder dieses Bild von Pflanzen. Oder über Menschen, die nach Gottes Willen leben, lesen wir im Psalm 92, 13 bis 16. Alle, die nach Gottes Willen leben, gleichen einer immergrünen Palme, einer mächtigen Zeder auf dem Libanon. Sie sind verwurzelt im Haus des Herrn. Dort in den Vorhöfen unseres Gottes grünen sie immer zu. Selbst in hohem Alter sprießen sie noch. Sie stehen in vollem Saft und haben immer grüne Blätter. Mit ihrem ganzen Leben verkünden sie, der Herr hält sich an seine Zusagen. Ja, er ist mein Fels, kein Unrecht ist bei ihm zu finden. Und eins der bekanntesten Bibelstellen ist Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen und tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt auf, wo die Spötter sitzen. Und dann Vers 3, der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Im Neuen Testament haben wir einige Bibelstellen, die über das Reich Gottes sprechen, wo das Reich Gottes wie ein Samenkorn, mit einem Samenkorn verglichen wird. Es wird in einen Acker geworfen und daraus wächst ein großer, starker Baum. Und nun zum Bibeltext Markus 4, 3 bis 20. Wir lesen uns diese Bibelstellen, diesen Bibeltext. Vers 3. Hört zu. Siehe, der Seemann ging aus, um zu sehen. Und es geschah, als er säte, dass etliches an den Weg fiel und die Vögel des Himmels kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte. Und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt. Und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen. Und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Und es brachte keine Frucht. Und anderes fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, die aufwuchs und zunahm. Und etliches trug 30-fältig, etliches 60-fältig und etliches 100-fältig. Und er sprach zu ihnen, wer Ohren hat zu hören, der höre. Als er aber allein war, fragten ihn die, welche um ihn waren, samt den Zwölf über das Gleichnis. Und er sprach zu ihnen: Euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnissen zuteil, damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. Und er spricht zu ihnen: Wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann alle Gleichnisse verstehen? Der Seemann sät das Wort, die am Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird, und wenn sie es gehört haben, kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihren Herzen gesät worden ist. Und gleicherweise, wo auf steinigen Boden gesät wurde, das sind die, welche das Wort, die es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwänderisch. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören. Aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierde nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort, und es wird unfruchtbar. Und die, bei denen auf das gute Erdreich gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen. Der eine 30-fältig, der andere 60-fältig und der andere 100-fältig. Ackerbau ist ja zu allen Zeiten bekannt. Hier in der Stadt vielleicht weniger, aber vielleicht haben wir ja auch Landwirte, ich kenne euch nicht hier. Oder ihr seid zumindest groß geworden, irgendwo auf dem Bauernhof oder habt damit zu tun gehabt. Bei uns, wie ich schon sagte, bei uns im Dorf, wo wir lebten, da war drumherum Ackerbau. Wir sind damit groß geworden. Und das war vorprogrammiert. Jedes Kind, das dort aufwächst, das wird irgendwann ein Ackerbauer. Entweder Lkw-Fahrer oder Ackerbauer. Ja? Mehr gab es nicht zur Auswahl. Studium, das war Fehlanzeige. Man durfte sowieso nicht in der Sowjetzeit, wenn man an Christus glaubte und an Gott glaubte. Das war fast unmöglich. Man musste ja atheistisch sein und Gott komplett ablehnen. Dann durfte man studieren. Aber Jesus spricht hier zu diesen Leuten, die vor ihm saßen und das gerade zugehört haben, vielleicht saßen oder standen sie. Und diese Leute, sie konnten mit diesem Beispiel aus dem täglichen Leben, mit dem sie zu tun hatten, etwas anfangen. Jesus hatte die Absicht, eine geistliche Wahrheit ihnen vor Augen zu malen, damit ihre geistlichen Augen, also ihr Herz, ihr Verständnis für Gott und das Geistliche geöffnet wird. Und jetzt haben wir dieses Bild, was Jesus hier erzählt und sagt: Jedes Mal, wenn der Bauer auf sein Feld ging und die Samenkörner hatten so ein Tuch und dort waren die Samenkörner drin, und der nahm mit der Hand nahm er diese Körner vorsichtig heraus, damit sie nicht irgendwo hinfielen, wo es nicht sein sollte, und er öffnete die Hand, machte diese Bewegung oder so irgendwie und zerstreute diese Körner. Sie flogen durch die Luft und landeten auf dieses Feld. Das war das, was die meisten Menschen jeden Tag taten. Sie gingen aufs Feld und streuten Saat aus. Und warum tut ein Bauer so etwas? Er tut es in der Hoffnung, dass da irgendwann Frucht entsteht, dass er ernten kann. Dabei nimmt er vieles in Kauf. Es dauert eine Zeit lang, bis so ein Korn aufwächst. Und das hat mit Anstrengung zu tun. Was geschieht mit einem Korn, wenn es in die Erde fällt? Es beginnt zu keimen. Sobald das Korn diesen feuchten und dunklen, warmen Umgebung ist, platzt seine Schale auf und es beginnt eine Wurzel zu wachsen. Sobald die Wurzel Nahrung bekommt, was es im Boden findet, stirbt das Korn und eine neue Pflanze beginnt, sich aus der Erde zu erheben. Und hier braucht dieses Pflänzchen Bedingungen, damit es sich gut entwickeln kann. Sonne, Regen, Wind, Temperatur und besonders Schutz. Jesus sagte, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Was bedeutet das? Der Mensch besteht nicht nur aus Leib, nicht nur aus unserem Körper, nicht das, was wir jetzt hier sehen. Ich sehe euch hier mit meinen Augen, aber ich sehe auch Menschen, die eine Seele haben, die ein Herz haben, die einen Geist haben. Und diese Seele, sie ist unsichtbar. Diesen Geist, den sehen wir nicht. Aber wir sehen uns einander. Gott weiß, wie er uns geschaffen hat. Und die Bibel berichtet uns, dass wir nicht nur aus dem Leib bestehen, sondern aus Leib, Seele und Geist. Der Mensch lebt nicht nur von dem, was wir gleich essen werden. Ihr habt so schön vorbereitet. Oh, ich sehe das sogar von hier. Ach du meine Güte, das sieht aber gut aus. Wir brauchen das Wort Gottes, die geistliche Nahrung. Dann können wir uns gut entwickeln. Der große Betrug in der Welt ist es, dass das meiste auf materielle Dinge, auf das Materielle, auf das diesjährige oder diesseitige Leben besteht. Das ist ja alles wichtig. Wir können nicht ohne das essen. Wir brauchen das. Wir brauchen ein Haus. Wir brauchen Nahrung und das alles. Wir brauchen die Ärzte, die sich um unseren Leib kümmern. Aber das ist nicht alles. Wir brauchen eine Nahrung für unsere Seele. Wir nähren unseren Leib, pflegen ihn und versuchen, uns irgendwie gesund zu ernähren. Aber womit ernähren wir unsere Seele? Das ist die Frage, die wir uns heute stellen wollen. Es gibt viele Fallen und Kopien in der Welt, die Ersatz für Gottes Worte sind, um die Menschen zu nähren. Dahinter steckt immer die Absicht, Menschen von Jesus Christus wegzuführen. Nur das Wort Gottes führt zur Wahrheit. Jesus spricht in einem Beispiel oder in diesem Beispiel ein sehr ernstes Thema an. Christsein ist kein Hobby, keine Mitgliedschaft in einem Verein, dort, wo es mir gut geht, wo ich mich wohlfühle, wo Leute sind, die die gleichen Interesse haben wie ich. Nein, Christsein bedeutet, ganz mit Jesus unterwegs zu sein, ihm ganz zu gehören, mit Leib, Seele und Geist, ganz mit ihm verbunden zu sein, sein Wort zu lieben. Mit Jesus zu leben bedeutet, in ihm zu bleiben. In Johannes 15, Vers 7 heißt es, doch wenn ihr mit mir verbunden bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt, und es wird euch gewährt werden. Das zeigt sich in dem, wie wir mit unseren Familien umgehen, mit unseren Kindern, wenn wir mit Christus verbunden sind, wird sich das unbedingt auch zeigen, in dem, wie wir die Steuererklärung ausfüllen, wie wir verschiedene Anträge auf Kinderzuschlag beantragen oder auf Wohngeld oder auf andere Dinge. Sind wir in diesen Dingen ehrlich? Und zeigt sich, dort wird sich das zeigen, ob wir wirklich in Christus sind. Mit Jesus verbunden, seine Worte in uns bleiben. Diese zwei Begriffe haben wir in diesem Vers hier. Wie macht man das? Wie behält man seine Worte? Wie bleiben diese Worte Christi in uns? Und dieses Gleichnis beantwortet uns diese Fragen. Als erstes haben wir hier Körner, die fielen auf dem Weg, lesen wir. Und ich habe mir da Gedanken gemacht, was das für Menschen sein könnten. Und ich denke, das sind Menschen, die aus Neugier oder aus Sensationslust mehr zufällig als beabsichtigt etwas mitbekommen. Es sind Menschen, die aber in ihrem Herzen fest entschlossen sind, ihren eigenen Weg zu gehen. Die sagen zwar, ich höre mir das an, das, was dort gepredigt wird in den Kirchen, in der Gemeinde, wo du auch bist, aber ich bin mir im tiefsten inneren Herzen fest entschlossen, das bleibt alles beim Alten. Also ich habe nicht die Absicht, mich irgendwie zu ändern, sondern ich möchte einfach so dazugehören, dabei sein, ja, irgendwie so ein Mitläufer. Sie wollen nicht, dass irgendjemand oder etwas über ihr Leben irgendwie was zu sagen hat. Sie wollen frei und selbst entscheiden können. Sie wollen sich keine Gedanken machen über die Herkunft oder über ihre Zukunft. Sie leben nach dem Motto Leben und Leben lassen. Sie sind mit der jetzigen Situation zufrieden und hoffen, dass alles beim Alten bleibt. Ich kenne persönlich sehr viele solche Menschen. Jesus sagt, der Satan kommt, wenn diese Menschen das Wort Gottes hören. Der Satan kommt und nimmt das Gehörte weg. Man wird vergeblich im Herzen so eines Menschen etwas suchen, wo ein Wort Gottes geblieben ist, wo es sich festgesetzt hat. Es ist weg. Der Satan hat die Kraft und Macht, können wir hieraus nehmen, aus diesem, was Jesus hier sagt, aus dem Herzen etwas wegzunehmen. Das macht mir persönlich Angst. Es war im Herzen und jetzt hat der Satan es weggenommen. Es ist nicht mehr da. Und das ist schade. Denn wenn man weiß, welche Frucht entstehen könnte, was Gott aus einem Leben machen könnte, wenn das Wort Gottes wirklich dort geblieben wäre, welche Frucht entstanden wäre, kann man nur sagen, wie schade, dass es weg ist. Wie traurig, wenn Menschen Gottes Worte nicht im Herzen behalten. Sie erlauben es, dem Satan einfach wegzunehmen. Und er tut das sehr geschickt, auch heutzutage. Der Mensch merkt diesen Raub oft gar nicht. Er bietet Alternativen an, Spielzeug für das vergängliche Leben. Es vergehen Jahre und keines der Worte Jesu geht im Leben auf. Ich glaube, dass es sogar Menschen gibt, die Jahrzehnten Predigten hören bei YouTube oder sie gehen zu Gottesdiensten, hören sich alles Mögliche an, lesen vielleicht auch selbst verschiedene Themen oder die Bibel, verschiedene Artikel dazu. Aber das Wort Gottes hat keine Wurzeln im Herzen geschlagen. Und am Ende gibt es keinen Boden für Gottes Worte, Gottes kostbare Ewigkeitsworte. Die Gefahr ist so groß, dass wenn es ihm einmal gelungen ist, die Worte aus deinem Herzen zu stehlen, dann wird er es immer wieder tun. Wer einmal sündigt, der tut es leider immer wieder. Und es gibt eine Kette von Lügen des Satans, die wie ein dünnes Spinnennetz, wie von einem Insekt, das im Herbst sehen wir das oft, gerade jetzt bei den Sträuchern. Es ist sehr leicht zu durchtrennen. Aber wenn dort viele sind, wie ein dickes Tau, ein Seil, dann kann man es fast nicht mehr lösen. Man kommt alleine nicht heraus. Und man braucht einen, der das durchtrennt. Und Gott sei Dank, wir haben Jesus Christus, der das machen kann, der das gemacht hat. Und wir dürfen uns an ihn wenden, der uns das neue Leben schenkt. Die zweite Gruppe, die Jesus hier erwähnt, von Menschen, die das Wort Gottes hören, wo der Same hinfällt, was dort für ein Boden ist, das sind Körner, die auf die Steine fallen. Und ich denke, das sind Leute, die schnell für eine Sache zu begeistern sind. Sie nehmen es mit Freuden auf. Sie sind begeistert. Und ich weiß nicht, wie ihr das hier kennt, bei uns in der Gemeinde, dort gibt es einige, die bei jedem Fest dabei sind. Sie finden das alles prima, das ist super. Und sie sind begeistert bei kirchlichen Events. Ja? Dort sind wir dabei. Und sie lehnen aber alles ab, was die Bibel sagt. Sobald es aber ernst wird in ihrem Leben, wenn Events da sind, wenn es schön ist, alles prima, dann sind sie dabei. Aber wenn es ernst wird, wenn Verfolgung da ist, dann sind sie weg vom Fenster. Verfolgung und Trübsal, das sind sehr harte Zeiten. Und die meisten von uns kennen diese Zeiten wahrscheinlich nicht. Dort kostet der Glaube was. Dort kostet es, an Jesus dran zu bleiben. Diese Wurzeln bei solchen Leuten, sie haben keine tiefen Wege gefunden in diesem Boden, sondern ganz, ganz flach. Und auf den Flachdächern Israels wehte oft ein starker Wind. Dort waren ja bekanntlicherweise also Flachdächer und irgendwelche Körnchen, Samen, sie fielen auf diese Dächer und dort war Staub und sie gingen auf. Aber dieser Staub dort konnten diese Körnchen nicht tiefe Wurzeln schlagen. Und da kam ein kleiner Wind und dann waren sie weggerissen. Ja, dann wehten sie so von den Dächern. Und das ist vermutlich das Bild, was wir hier vor uns haben. Es gibt keine tiefen Wurzeln, keine Möglichkeit, sondern du bist nur begeisterungsfähig. Ja? Dieses Wort Gottes hat keine Möglichkeit, tiefe Wurzeln zu schlagen. Und das Dritte, einiges fiel unter die Dornen. Dornen, Jesus erklärt das selbst. Dornen, das sind Sorgen und Betrug des Reichtums und Begierden nach anderen Dingen, die im Herzen dort sind und sie ersticken das Wort. Das Wort Gottes hatte vielleicht Platz gehabt, Platz bekommen. Es hat angefangen, Wurzeln zu bekommen, zu schlagen. Aber es kann keine Frucht bringen, weil es andere Dinge gibt in deinem und meinem Herzen vielleicht, dass diesen Samen, diese Wurzel einfach erstickt. Es ist schlimm, wenn man keine Luft bekommt. Und man tut alles, um aus dieser Situation herauszukommen. Und wie tragisch ist es, wenn diese wertvollen und ewigen Wahrheiten Gottes ins Herz fallen und dort erstickt werden. Einfach keine Luft mehr bekommen und zugrunde gehen. Die Bibel sagt, dass wir gerade mit diesen Dingen tun sollen, die dieses Wort Gottes ersticken wollen. Das sind die Sorgen, der Reichtum, der uns so den Sinn und den Verstand manchmal verdreht, dass wir nur danach auf der Suche, auf der Jagd sind. Das sind also Begierden nach anderen Dingen. Die Bibel sagt, was wir damit tun sollen, damit dieser Same wirklich Frucht bringt. In 1. Petrus 5, Vers 7. Die Bibel liest, erkennt das. Alle eure Sorgen, heißt es dort, alles, was euch besorgt, werft auf den Herrn, denn er sorgt für euch. Und dann weiter in Matthäus 6, Vers 20, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, sondern Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach Gottes Reich. Ich finde das fantastisch, wie die Bibel vorgeht, wie Jesus uns erklärt, dass man nicht nur im Theoretischen bleibt, sondern ganz praktisch. Wie kann ich wachsen im Glauben? Wie kann ich als Christ wachsen? Wie können diese Worte Gottes in meinem Herzen bleiben? Wie können sie Frucht bringen, dass sie mein Leben verändern? Und da gibt es hier diese ganz praktischen Dinge. Die Sorgen auf den Herrn werfen und nicht Schätze sammeln, sondern zuerst vor allen Dingen auf den ersten Platz nach dem Reich Gottes zu trachten. Und dann, was gut ist, wie diese Geschichte ausgeht, dieses Beispiel, was Jesus hier bringt, dass einiges doch auf gutes Land fällt. Auf gutes Land. Das sind Menschen, sie hören das Wort Gottes oder sie lesen es. Und sie bringen Frucht. Man merkt eine Veränderung in ihrem Leben. Wo ist das Geheimnis? Ihr Herz war vorbereitet. Es war ein gutes Land. Alles entsprach, damit das Wort Gottes wachsen und Frucht bringen konnte. Und wenn ein Same Frucht bringen kann, dann muss die Erde vorbereitet werden. Und es muss das passende Wetter sein, die Temperaturen, damit man das aussehen kann. Und wir nennen es mal gutes Land, passende Umstände, Samenkörner, die geeignet sind für die Aussaat. Und es muss jemand sein, der diese Samenkörner nimmt und sie aufs Feld bringt. Der Rest ist Aufgabe Gottes. Das Ziel von aller Arbeit und Mühe ist Frucht. Wenn der Bauer, er macht das nicht zum Spaß, rauszugehen, auszusehen, das Feld oder Feld vorzubereiten und diese ganzen Vorbereitungsarbeiten dann endlich auszusehen, sondern das Resultat seiner Arbeit und die Zeit und die Mühe, die er hineinsteckt, ist, er will Frucht sehen. In der Arbeit im Reich Gottes ist nicht immer alles einfach. Es gibt jemanden, der den Acker vorbereitet. Ich habe das so oft erlebt, erlebe es jetzt noch zum Teil in unserer Gemeinde, dass dort Menschen sind, die nicht sichtbar sind. Also die nicht auf der Kanzel stehen, nicht auf der Bühne. Das ist, denke ich, in eurem Fall nicht anders. Es gibt viele, die im Hintergrund arbeiten, die vorbereiten, die es möglich machen, damit das Wort Gottes ausgestreut werden kann. Das kann in dem passieren, dass du vielleicht in der Woche jemanden anrufst, mit jemandem ein persönliches Gespräch hast und sein Herz wird aufgewärmt, vorbereitet für das Wort Gottes. Und dann, wenn er es hört, nicht unbedingt jetzt hier im Gottesdienst, sondern wenn du es wirklich liest, ganz persönlich für dich allein in der Bibel, dann merkst du, wie dieses Wort Gottes auf einmal in dein Herz fällt. Warum? Weil dort jemand war, der glaubwürdig und glaubhaft mit dir umgegangen ist, der dich ernst genommen hat, mit dir gesprochen hat und Zeit für dich hatte. Jemand, Paulus, er sagt das auch im Neuen Testament, er war viel unterwegs in Gemeinden und hat christliche Gemeinden gegründet, das Wort Gottes gepredigt. Und er sagte auch, es gibt verschiedene Leute und das Reich Gottes braucht solche Leute. Jemand, der bereitet vor, der andere streut aus, der andere begießt, damit diese Pflanzen aufwachsen können. Die Frucht jeder Arbeit im Reich Gottes, so wie auch auf dem Feld. Heute danken wir für das, was wir alles auf unseren Feldern haben, dass wir zu essen haben, dass wir versorgt sind, wie der Stefan das auch schon sagte, ja. Ein Dach über dem Kopf, vieles, vieles andere. Menschen haben gearbeitet. Ja, das stimmt. Aber die Frucht hat der Herr geschenkt. An seinem Segen ist es gelegen. Und an ihn wollen wir denken und ihn danken dafür. Wir denken ja nicht automatisch, wenn wir die Früchte sehen, ja, die Mühe hat sich gelohnt, weil wir selbst vielleicht nicht damit zu tun hatten. Wir haben andere Berufe und nicht mit der Landwirtschaft. Aber wir sollen Gott dafür danken, dass er uns das alles gibt. Nahrung, Wohlstand, Reichtum in unserem Land. Vielen Ländern ist es nicht so wie bei uns heute. Gott schenkt Gesundheit, um arbeiten zu können. Und wir können Gott dafür danken, dass die Firma, in der du heute arbeitest, dass die Firma existiert, dass sie da ist. Wir sollten danken für unsere Chefs, für unsere Vorgesetzten. Wir können genauso danken für unsere Regierung. Oft ist es ja eine Mode geworden, dass man über die Regierung schimpft und jammert. Ja? Aber wie viel haben wir ihnen zu verdanken? Dass wir heute hier sitzen können, dass es uns gut geht, dass wir Wohlstand haben, dass die Wirtschaft funktioniert. Nein, es ist nicht überall der Fall. Ich sage nicht immer alles, machen sie auch richtig. Aber im Grunde sagt die Bibel, dass wir dafür beten sollen, für unsere Regierung. Jetzt ist sie gerade noch am Werden. Ja? Das wird sich noch alles entscheiden, wie das ist. Aber lasst uns danken und bitten für sie. Lasst mich zusammenfassen. In diesem Abschnitt vom Seemann, vom Gleichnis vom Seemann, was Jesus erzählt, geht es um das Wort Gottes. Und das ist ein Beispiel aus der Landwirtschaft. Und wir sehen hier ganz deutlich, was alles passieren kann, wenn diese Samenkörner auf unterschiedliche Boden treffen. Und welche Ursachen es gibt, warum gepredigt wird und bei vielen oft bleibt alles beim Alten. Warum? Diese Frage kann dir eine Antwort geben, warum ich oder du beim Bibellesen einfach keine Veränderung spürst. Und an Erntedankfest danken wir nicht nur für das liebevolle Versorgen unseres himmlischen Vaters mit geistlichem, mit materiellem, nicht nur mit materiellem, sondern auch für das Versorgen mit geistlichem, dem Wort Gottes. Es wird gesät, es wird ausgestreut. Und auf welchem Boden trifft es in meinem Herzen oder in deinem Herzen? Wir können etwas dafür tun, nämlich, das haben wir hier in diesem Beispiel auch gesehen, wir können unseren Boden vorbereiten, indem wir unsere Sorgen, die wir haben, die wir mit uns tragen, indem wir diese Sorgen den Herrn abgeben, auf ihn werfen und indem wir uns bereit machen, durch das Gebet, dass der Herr unsere Herzen so lenkt und unsere Gedanken, damit dieser Boden vorbereitet ist. Und ich wünsche mir und uns, wenn wir jetzt in das nächste Jahr gehen, bis zum nächsten Erntedankfest, dass wir nicht nur materiell versorgt sind, das auch, aber dass das Wort Gottes tiefe Wurzeln in meinem und in deinem Herzen schlagen kann. Damit wir nächstes Jahr, wenn wir uns hier treffen, ja, ich weiß nicht, ob ich hier sein werde, aber ihr wahrscheinlich, wenn der Herr es will, ja, dass wir doch gewachsen sind in unserer Beziehung zum Herrn, dass wir gewachsen sind in der Erkenntnis vom Wort Gottes, vom Neuen Testament, was das Neue Testament uns lehrt, das Evangelium, dass wir gewachsen sind in unserem Geistlichen, nicht nur ein Jahr älter geworden sind, sondern dass wir reifer geworden sind, so dass der Herr sich freuen kann an dieser Frucht, die entstanden ist. Und nicht nur der Herr, sondern auch Menschen, mit denen wir zu tun haben, damit von uns aus Segen ausgehen kann, damit unsere Welt ein Stück besser werden kann. Weil das ist die Absicht Gottes mit der Gemeinde, dass die Menschen, mit denen wir zu tun haben, dass wir ein Licht sind an diesem Ort, wo wir sind, aber auch jeder an seinem Platz. Wenn wir morgen wieder an unsere Arbeit gehen, überall, wo wir sein werden, dass wir dort zum Segen sein können. Amen.